Gestern haben wir intensiv darüber diskutiert, was in Israel gerade passiert. Zum 70. Jahrestag der Staatsgründung wurde gleichzeitig die neue US-Botschaft in Jerusalem eröffnet und an der Grenze zum Gazastreifen gab es gewaltsame Auseinandersetzungen, bei denen 59 Menschen ums Leben gekommen und über 1000 Menschen verletzt wurden. Für heute, für den Tag danach, kündigen die Araber, die Palästinenser, Jahr für Jahr ihren Tag der Katastrophe, ihre Nakba an, an der es tatsächlich noch größere Auseinandersetzungen zu erwarten gäbe, aber es ist tatsächlich relativ ruhig. Bis jetzt erreichen uns noch keine Schockmeldungen aus Israel und Palästina. Wir fragen nach, warum das so ist und wir wollen wissen, wie es den Menschen denn grundsätzlich geht im Gazastreifen. Am Telefon direkt in Ramallah ist Dr. Bettina Marx, Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah und damit auch zuständig für den Gazastreifen. Frau Dr. Marx, ich hätte mehr erwartet heute. Warum kommen heute keine schockierenden Meldungen aus Israel, Palästina und Gazastreifen?
Also offenbar hat es Kontakte gegeben zwischen der Führung der Palästinenser am Gazastreifen, zwischen der Hamas, der Autonomiebehörde Israel, Katar und Ägypten. Das melden zumindest israelische Quellen. Und bei diesen Kontakten hat man miteinander verabredet, zu versuchen, diese ganze Krise ein wenig zu entschärfen. Die Ägypter haben die Grenze aufgemacht und haben Verletzte aufgenommen, weil das Gesundheitssystem im Gazastreifen tatsächlich zusammenbricht. Die Israelis haben Waren über den Waren-Checkpoint gelassen, den sie eigentlich geschlossen hatten, weil er von palästinensischen Aktivisten angezündet worden war. Und so haben sich alle darum bemüht. Die Hamas hat auch keine Busse eingesetzt, um Leute an die Grenze zu bringen. Es sind nur einige Hunderte, vielleicht bis zu 1000 Demonstranten an die Grenze gekommen. Es gab einen Toten, das ist die Zahl, die ich gehört habe. Aber ansonsten ist es heute im Vergleich zu gestern wirklich relativ ruhig geblieben.
Frau Dr. Marx, lassen Sie uns mal versuchen, grundsätzlich den Gazastreifen ein bisschen besser zu verstehen. Das ist ja auch immer so ein Problem, wenn man darüber spricht. Also im Jahr 2006, vor knapp 12 Jahren, gab es die letzten Wahlen. Seitdem ist die radikal-islamische Hamas an der Regierung. Und im Prinzip seitdem ist das auch ein Landstreifen, der abgeschottet ist von der Außenwelt. Die Menschen können nicht rein, die Menschen können nicht raus. Sie stehen in Kontakt mit den Menschen da vor Ort. Was heißt das heutzutage, jetzt im Jahr 2018, für deren Alltag?
Also das heißt, dass das Leben der Palästinenser sich wirklich in eine Hölle verwandelt hat. Man muss sich vielleicht mal ganz kurz die Ausmaße des Gazastreifens vor Augen führen. Er ist ungefähr 40 Kilometer lang, an der breitesten Stelle 12 Kilometer breit, aber an den schmaleren Stellen eben viel weniger. Da ist er nur 2-3 Kilometer breit. Also ein winziges Stückchen Land. 2 Millionen Menschen leben dort mit einer extrem hohen Geburtenrate. Es werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch schon 3 Millionen Menschen da leben. Und diese Menschen haben überhaupt keine Möglichkeiten, sich zu ernähren. Sie leben fast alle von Lebensmittelhilfen der Vereinten Nationen oder anderen Zuwendungen. Es gibt keine Arbeit im Gazastreifen. Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 40%, bei den Jugendlichen sogar bei 80%. Das bedeutet, dass hier eine junge Generation heranwächst, die zum Teil sehr gut gebildet ist. Es gibt gute Universitäten, gute Schulen im Gazastreifen, aber die dann, wenn sie ihr Studium oder ihre Ausbildung abgeschlossen hat, mit leeren Händen dasteht, keinerlei Aussichten hat, irgendwie einen Beruf zu ergreifen, Brot zu erwerben, eine Familie zu gründen, Kinder großzuziehen. Also all das, was für junge Leute bei uns im Westen selbstverständlich ist, das fällt für die jungen Menschen im Gazastreifen vollkommen aus. Darüber hinaus sind sie von der Welt abgeschnitten. Sie können nicht raus. Sie können auch keine Besucher empfangen, weil auch niemand reinkommt in den Gazastreifen, außer ganz wenige Diplomaten oder Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Journalisten kommt überhaupt niemand rein. Man kann sie also auch nicht besuchen. Und das jetzt schon, Sie sagten es ja, seit 11 Jahren. Und auch vorher war der Gazastreifen schon nicht sehr gut zugänglich. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen in einer sehr kleinen, sehr beschränkten Welt leben und dass sie die Nase voll haben davon. Sie wollen raus, sie möchten gerne auch ein anderes Leben führen.
Jetzt haben Sie gerade eben schon die internationalen Hilfen ein bisschen angesprochen. Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen kann. Warum gibt es von den Stellen nicht mehr? Die Antwort ist, es gibt relativ viel. Vereinfacht gesprochen haben die USA und die EU gemeinsam im Jahr 2015 bzw. 2016 über 1 Milliarde Dollar investiert. Muss man sich doch fragen, was passiert mit dem Geld, oder?
Ja, damit passiert überhaupt nichts, weil das ganze Geld geht nur in humanitäre Hilfe. Es passiert ja überhaupt nichts, was in irgendeiner Form nachhaltig ist. Der Gazastreifen wurde 2014 im letzten Krieg ziemlich weitgehend zerstört. Ganz viel ist noch längst nicht wieder aufgebaut. Es gibt heute auch immer noch Menschen, 4 Jahre später, die in Karawanen leben oder in irgendwelchen Notunterkünften leben. Es gibt keinerlei Wirtschaft im Gazastreifen. Dieses kleine Gebiet, was ja nicht mit der Außenwelt Handel treiben kann, kann natürlich überhaupt keine Wirtschaft aufbauen. Das ist alles überhaupt nicht nachhaltig. Selbst wenn man Geld da reinpumpt, dann versickert das sofort wieder, weil nichts aufgebaut werden kann, was irgendeine Beständigkeit hat.
Frau Marx, stellen wir zum Schluss noch die komplizierteste Frage, die man überhaupt stellen kann. Wie wird es weitergehen? Wir wissen, Israel und Palästina an einem Tisch ist schwierig, unter anderem wegen der Hamas. Jetzt bekommen wir seit gestern noch die Situation, dass der Kontakt mit den USA noch viel komplizierter geworden ist, seitdem sich die USA mit ihrer Botschaft in Jerusalem klar auf die eine Seite geschlagen haben und damit als Vermittler ja auch ein bisschen ausscheiden. Was denken Sie, gibt es irgendeinen Ausweg, den Sie sehen?
Also es sieht wirklich sehr, sehr schwierig aus. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass sich vielleicht jetzt andere Länder besinnen, nachdem die USA ausfallen. Vielleicht doch die Europäische Union zur Besinnung kommt. Das ist natürlich nicht einfach, das ist klar. Die Europäische Union selbst ist auch gespalten, ist sich auch nicht einig und kann immer nur so gut sein, wie ihre Mitglieder sind. Und das ist sehr, sehr schwierig. Aber im Grunde müsste eine solche äußere Macht eingreifen und müsste die beiden Partner wieder an den Verhandlungstisch zwingen. Denn wenn man noch lange wartet, dann weiß man gar nicht mehr, worüber soll man eigentlich verhandeln. Eine Zwei-Staaten-Lösung, das ist die Lösung, die international auf dem Tisch liegt, die verschwindet immer mehr. Die Israelis besiedeln immer mehr Land, sie stehlen den Palästinensern immer mehr ihre Ressourcen. Wo soll eigentlich noch dieser zweite Staat entstehen? Also es ist wirklich höchste Zeit, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Sonst, ich weiß auch nicht, was passiert, aber auf jeden Fall wird es nicht gut ausgehen.
Und damit wir auf einer positiven Note enden, erwähne ich es zum Schluss nochmal. Heute ist es relativ ruhig geblieben, dass anscheinend Gespräche hinter den Kulissen gab. Das sagt Dr. Bettina Marx, Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah, damit auch zuständig für den Gazastreifen. Und genau darüber haben wir gesprochen. Heute, nachdem gestern 59 Menschen an der Grenze ums Leben gekommen sind, haben wir gefragt, was heißt das eigentlich für die Menschen und wie geht es denen im Gazastreifen? Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich schicke Ihnen Grüße vom Kölner Dom.
Sehr gerne. Grüße zurück aus Ramallah.